Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Okay, wir sind heute bei dem letzten Tag der Predigtreihe FAQ, Frequently Asked Questions. Ihr konntet vor einigen Wochen Fragen stellen, schreiben als Mail und so, und die wurden dann zusammengefasst, und die häufigst gestellten Fragen, das ergab dann die Predigtthemen von dieser Reihe. Wenn die Predigtreihe jetzt vorbei ist, heißt es nicht, dass ihr aufhören sollt, Fragen zu stellen, sondern fragt weiter, wenn euch irgendwas interessiert am Glauben, wie sich manche Dinge verhalten, schiebt es nicht einfach zur Seite, sondern fragt. Fragt Leute, wo ihr denkt, die wissen schon mehr, die sind schon länger dabei, oder forscht selber nach, es lohnt sich. Es gibt viele Dinge, die man lernen kann und die auch einem echt helfen. Und es gibt manchmal dann auch so Sachen im Glauben, wo man sich wirklich lange damit beschäftigt hat und dann irgendwo an einen Punkt kommt, okay, jetzt komme ich nicht mehr weiter. Da sind zwei Sachen, da muss man dann vielleicht einfach die Spannung halten oder so. Aber bleibt an euren Fragen dran und forscht. Das Thema von heute, was will Gott, dass ich tun soll, und wie finde ich es heraus? Ich muss immer wieder das Thema ablesen, weil ich die Formulierung jetzt nicht so ganz drin habe. Ich habe mich am Anfang voll gefreut, wo es die Predigtreihe gab, weil ich es irgendwie cool finde, so Fragen zu beantworten. Dann auch, als ich das Thema gekriegt habe, habe ich gedacht, cool, das könnte was werden. Und dann, wo ich so angefangen habe, das vorzubereiten, habe ich gedacht, oh, also ich könnte allein aus diesem Thema eine Predigtreihe machen. Von daher wird es heute, glaube ich, auch mehr so eine Einführung als wirklich eine komplette Antwort. Was will Gott, dass ich tun soll, und wie finde ich es heraus? Wenn mir die Frage jetzt irgendjemand stellen würde, der sich bisher nicht so für den Glauben interessiert hat, würde ich vermutlich eine andere Antwort geben. Vielleicht würde ich, ähnlich wie Jesus das zu dem reichen Jüngling gesagt hat, hey, erstmal so ganz allgemein, du kennst die Gebote, die 10 Gebote, das ist doch mal Anfang. Zu Jesus hat dann der reiche Jüngling gesagt, so in der Art, hey, nee, aber richtig jetzt so, 10 Gebote kenne ich, aber noch mehr. Und Jesus hat gesagt, folge mir nach. Das ist auch das, was er zu den Jüngern am Anfang gesagt hat, folge mir nach. Nachfolgen hieß damals wirklich erstmal hinterherlaufen. Das hieß, an dem Leben von demjenigen, also in dem Fall Jesus, teilzunehmen, um ihn immer besser kennenzulernen. Zu lernen, zu erleben, wie er redet, wie er betet, wie er handelt und wie er schläft. Man war den ganzen Tag mit ihm zusammen. Aus dem einen Grund, man wollte so werden wie er. Jesus nachzufolgen, das ist der große Wunsch, der große Wille Gottes, den er für jeden von uns hat. Für dich, für mich. Das ist Gottes Wille an uns. Vers aus 1. Petrus. Denn ihr seid dazu berufen, da auch Christus gelitten hat für euch und euch ein Vorbild hinterlassen, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußstapfen. Jesus ist uns ein Vorbild. Und das ist eine Art und Weise, wie wir leben können. Unser Leben heute sieht ganz anders aus, wie das damals ausgesehen hat. Einfach weil die Zeit eine andere ist. Aber wie würde Jesus heute dein Leben leben? Es geht nicht um Einzelheiten, um Kleinigkeiten. Es geht nicht zuerst um das Einhalten von Geboten oder einen Termin, den ich mir irgendwie setzen muss, wo ich was Bestimmtes tun muss. Es ist ein kompletter Richtungswechsel mit deinem ganzen Leben. Nachfolge heißt, leb dein Leben so, wie Jesus es tun würde. Sei hingegeben. Sei kompromisslos. Sei ein Beter und ein Täter. Ehre Gott mit deinem Leben. Sei gnädig. Liebe deine Feinde. Sei demütig vor Gott. Vertrau ihm. Leb dein Leben so, wie Jesus es tun würde. Wenn du Gott nach seinem Willen fragst, dann sei dir immer diesem Grundsätzlichen bewusst, das für uns alle und zuallererst gilt. Wenn das deine Richtung ist, dann sind alles andere nur Kleinigkeiten. Wenn das deine Richtung ist, Jesus nachzufolgen, dann gibt es da noch viele Variationen, dann ist da erstmal eine ganz, ganz große Freiheit. Aber das ist ein großes Ziel. Das ist das große Ziel, auf das wir zugehen. Sogar solche große Fragen, so Lebensfragen, welchen Beruf ergreife ich? Welches wird mal mein Lebenspartner? Wer soll es werden? Selbst das sind dann kleine Fragen im Vergleich zu der großen Sache der Nachfolge. Selbst solche Sachen wie Berufswahl oder Partnerwahl ordnen sich der Nachfolge unter. In der Nachfolge dreht man sich nicht zuerst um sich selbst, sondern alles dreht sich um Gott. Man dreht sich um Gott und freut sich, wenn er geehrt wird. Und genau dafür möchte ich dich jetzt bitten, Gott, dass du diesen Wunsch in uns noch mehr wächst und dass du es uns möglich machst. Ich möchte dich bitten, dass wir morgens aufwachen mit dem Gedanken an dich und dass du uns die Kraft gibst, den Tag zu leben in deiner Nachfolge. Ich möchte dich bitten, dass du unser Leben lässt, wie du bist und dass du es in unserem Leben wirkst, dass wir dir immer ähnlicher werden. Ich möchte dich bitten, dass du uns alles gibst, was wir dazu brauchen. Und dass wir das erleben, dass das wirklich toll ist, dass es das Größte ist, was man überhaupt erleben kann, dir nachzufolgen und immer mehr zu werden wie du. Jetzt bin ich ziemlich steil eingestiegen. Und das, was ich jetzt gerade erzählt habe, war wahrscheinlich nicht das, was die meisten jetzt hören wollten, wenn sie das Thema gelesen haben. In den Fragen, die so kamen, ging es mehr so in die Richtung, hey, wie höre ich Gott? Wie verstehe ich das, was er zu mir sagt? Auf der Internetseite der City Church gibt es so ein Forum, wo man Fragen stellen kann, wo man so diskutieren kann. Da war erst neulich, vor ein paar Wochen, hat jemand so eine Frage gestellt, ja, wie verhält sich das mit so prophetischen Sachen, wenn mir da jemand sowas sagt? Wie kann ich sowas nehmen? Muss ich das glauben? Und was ist, wenn das sowas Entscheidendes ist? Wir werden jetzt heute hier keinen Workshop über Prophetie abhalten oder so. Aber es wird schon um das gehen, wie Gott redet, wie er zu mir persönlich redet. Dass man solche Fragen stellt, wie es in meinem Leben weitergehen soll, ob ich jetzt das oder das tun soll, das ist erstmal gar kein christliches Phänomen. Das ist ganz normal. Vor ein paar Jahren habe ich in einer Buchhandlung dieses Buch entdeckt. Das soll den Menschen genau dabei helfen. Das heißt, das Buch der geflügelten Antworten. ist vielleicht von der Schreiberin nicht ganz ernst gemeint, aber ich finde, es zeigt etwas, was so in der Gesellschaft drin ist, dass man Hilfe braucht bei Entscheidungen. So, jetzt darf die Eva mal nach vorne kommen. Wir werden das zusammen jetzt mal durchtesten, wie dieses Buch funktioniert. In diesem Buch ist quasi die Weisheit der letzten paar tausend Jahre zusammengefasst. Das sind lauter Zitate von mehr oder weniger berühmten Leuten, Dichtern und Denkern, die Antworten geben sollen. Es ist wichtig, man stellt irgendeine Frage, irgendwas, was dir auf dem Herz liegt. Es muss natürlich jetzt so oberflächlich sein, dass du das hier erzählen kannst, dass wir das jetzt durchtesten können. Aber es muss eine Frage sein, die man mit Ja oder Nein beantworten kann.
Welche Jeans soll ich morgen anziehen?
Nein, es muss mit Ja oder Nein
sein. Okay. Soll ich morgen die blaue Jeans anziehen?
Deine Antwort kommt von Martin Josef Roth und er sagt zu dir, du wirst es wie immer eine gute Übung finden.
Okay,
es passt nicht zu 100%. Wir probieren es nochmal. Noch irgendeine Frage?
Soll ich heute Abend kochen?
Die Antwort kommt von Pierre Jean de Bareng. Keine Ahnung.
De Béranger, glaube ich. Pierre Jean de Béranger.
Okay. Und er sagt zu dir, wie war nochmal deine Frage?
Ob ich heute Abend kochen soll.
Und er sagt zu dir, nein, warte einen Moment.
Auf wen?
Ja, das sagt er jetzt gerade nicht, aber vielleicht hilft dir das bei deiner Entscheidungsfindung. Das
hilft mir bestimmt sehr weiter.
Ich glaube, dass der Grund, dass Menschen solche Fragen stellen, vor allem dann auch, wenn es um entscheidende Dinge geht. Hey, was soll ich machen nach dem Abi? Ich glaube, der Grund liegt vor allem darin, dass man sich nicht entscheiden will. Sich zu entscheiden oder auch entscheiden zu müssen, bedeutet meistens irgendeine Veränderung. Und vor allem hat man dann vor Augen, dass meine Entscheidung, mein Handeln Konsequenzen hat. Wer Entscheidungen trifft, muss Verantwortung übernehmen. Wenn man einfach nur eine Straße entlangläuft, dann ist es relativ einfach. Man setzt einen Fuß vor den anderen und man sieht, man kommt vorwärts. Man muss nicht groß drüber nachdenken, was man jetzt macht, sondern man läuft einfach. Aber wenn man dann an eine Weggabelung kommt, dann steht man plötzlich da, weil in dem Moment muss man eigentlich wissen, wo will ich eigentlich hin? Wo führt der Weg hier letztendlich hin? Wenn ich das nicht genau abschätzen kann, dann wird so eine Entscheidung relativ schwierig. Und es ist nicht nur bei großen Entscheidungen so, wie Berufswahl. Es ist genauso oft bei kleinen Entscheidungen. Kennt ihr das? Ihr geht in ein Kleidergeschäft, um eine Jacke zu kaufen und ihr seht da eine. Und man denkt sich, hey, irgendwie ja, und ihr probiert sie an und steht vor dem Spiegel eine halbe Stunde. Man zieht sie nochmal aus, schaut nochmal Kleiderbügel, die anderen Jacken, die da noch so hängen. Man zieht sie nochmal an, probiert noch zwei andere Spiegel, ob es da genauso aussieht. Man zieht sie nochmal aus, geht noch in ein anderes Geschäft, was da so hängt. Man kommt wieder zurück und vielleicht entscheidet man sich dann irgendwann dafür oder dagegen. Oder einem wird die Entscheidung abgenommen, weil irgendjemand anders kurz vorher schon die Jacke gekauft hat. Noch ein Zitat, das diesmal vielleicht ein bisschen besser trifft, von Charles de Gaulle. Es ist besser, unvollkommene Entscheidungen durchzuführen, als beständig nach vollkommenen Entscheidungen zu suchen, die es niemals geben wird. Ich lese es nochmal vor. Es ist besser, unvollkommene Entscheidungen durchzuführen, als beständig nach vollkommenen Entscheidungen zu suchen, die es niemals geben wird. Wenn ihr Entscheidungen trefft, wisst ihr nie vorher, was am Schluss dabei rauskommt. Ich glaube, ihr braucht den Mut, auch mal eine unvollkommene Entscheidung zu treffen. Eine Entscheidung zu treffen, auch wenn es vielleicht nicht so hundertprozentig wird. Aber die Entscheidung muss gefällt werden. Weil man sich vor so Entscheidungen drücken will, ist es leichter, jemand anders da irgendwie entscheiden zu lassen. Gut, man will jetzt auch nicht würfeln. Es soll ja eine gute Entscheidung werden. Drum fragt man irgendwelche Leute, die vielleicht ein bisschen weiser sind, die älter sind, die mehr Erfahrung haben. Man fragt vielleicht, wie gerade eben, die großen Dichter und Denker. Oder man fragt eben Gott. Gott weiß ja viel besser, was für mich gut ist. Aber in Wirklichkeit liegt es vielleicht einfach daran, dass ich mich nicht entscheiden will. Ich will euch jetzt nicht ausreden, nach dem Gottes Willen zu fragen, danach zu forschen, dafür zu beten, dass ihr da Hilfe bekommt von ihm. Aber ich denke, Gott will, dass ihr erwachsen werdet und lernt, euch selbst zu entscheiden. Dass ihr lernt, Verantwortung zu übernehmen. Wenn du nie gelernt hast, dich zu entscheiden, dann kannst du dir auch sicher sein, dass Gott dir die Entscheidungen auch nicht abnimmt. Die Sache ist die, selbst wenn Gott zu dir redet, so in der Art, ergreif diesen Beruf, kauf das gelbe Auto, geh nachher nicht nach Hause, sondern unternimm noch mit Freunden was. Selbst wenn Gott so zu dir redet, nimmt es dir weder die Entscheidung noch die Verantwortung ab. Man denkt manchmal, ich will doch nichts anderes, als nur den Willen Gottes zu tun. Aber wenn man dann vor der Entscheidung steht, selbst wenn man so einen Hinweis hat, es könnte Gottes Wille sein, dann sieht die Sache nochmal anders aus. Dann ist trotzdem nochmal die eigene Entscheidung gefordert, den Weg dann auch zu gehen. Da kommen dann plötzlich so Fragen. Hey, aber das rote Auto hat eine viel bessere Ausstattung als das gelbe. Und es hat nicht so viel Kilometer. Gut, das gelbe sieht besser aus, aber wäre das rote nicht viel vernünftiger? Ich rede jetzt im Moment noch so ein bisschen, so Gott redet und sagt es immer so einfach, als würde ich jetzt seine Stimme hören. Wie das dann wirklich aussieht, dazu komme ich noch später. Nimm das im Moment einfach mal so hin. Verantwortung zu übernehmen ist auch da gefragt, wo Gott vielleicht gar nicht redet, wo ihr ihn vielleicht schon lange fragt, hey Gott, was soll ich tun, was soll ich in der Gemeinde mitarbeiten, ich würde so gern, aber ich weiß nicht was. Auch da ist Entscheidung und Verantwortung gefragt, nämlich dann einfach etwas zu tun. Vielleicht sagt Gott manchmal gerade deshalb nichts, weil er will, dass du mal ein bisschen rauskommst, dass du dich mal entscheidest, dass du mal überlegst, was willst du eigentlich? Dass du vielleicht auch mal verschiedene Sachen ausprobierst. Weil wenn Gott nicht redet und dir nichts sagt, was du tun sollst, heißt das nicht, dass du nichts tun sollst. Du musst selbst die Entscheidungen treffen und wenn du die getroffen hast, dann heißt es aber noch nicht, dass andere Leute die Entscheidung oder die Verantwortung oder Gottes Reden genauso sehen wie du. Ich kann nicht zu irgendeinem Personalchef hingehen und sagen, so spricht der Herr, diese Arbeitsstelle gehört Achim Fischer. Wird höchstwahrscheinlich nicht funktionieren. Oft, wenn Gott redet, dann hat er schon Wege geebnet. Aber sehr oft musst du Wege selber noch ebnen. Ist es dann deine Aufgabe, Wege zu ebnen? Vor ein paar Jahren, ich habe Theologie studiert auf einer Bibelschule und stand relativ kurz vor dem Abschluss. Und da ging es so drum, bei meinen Kommilitonen und mir, wie es danach weitergeht, man hat so überlegt. Und weil wir, die Bibelschule gehörte zu einer Missionsgesellschaft, da lag auch immer der Gedanke sehr nahe, danach ins Ausland zu gehen. Und mit Ausland, da gab es eben dann so Länder, die einem sympathischer waren, vielleicht auch der Allgemeinheit oder den meisten von den Leuten sympathischer waren, und es gab so weniger sympathische Länder. Die sympathischen waren dann eher sowas wie Afrika, wo man dann sowas vor Augen hat. Mensch, da hat man dann immer viele schwarze Negerkinder um sich und kann tolle Fotos schießen und die nach Hause schicken. Oder man hat so ein Bild vor sich auf irgendeiner Südseeinsel, man kämpft sich mit einer Machete durch den Dschungel, um irgendwelche Stämme zu erreichen, die vielleicht vor 50 Jahren noch Kannibalen waren. Genau, das sind so eher die romantischen Bilder von Missionaren. Und dann gibt es noch so andere Länder, wo man sagt, so Russland zum Beispiel, oh, das ist kalt und die Leute und viel zu melancholisch und ah, Russland ist eh so ein Land, das kann man nur ertragen mit ganz, ganz viel Wodka. Also das sind jetzt nur so Vorstellungen, ich rede jetzt nicht von Wirklichkeiten. Auf jeden Fall hat ein Freund zu mir da gesagt, hey, ich glaube nach Russland, wenn ich gehen soll, da müsste ich schon einen Zettel vom Himmel bekommen. Und ich habe zu ihm gesagt, hey Michi, wenn du einen Zettel vom Himmel bekommst, du würdest nicht glauben, dass dieser Zettel wirklich vom Himmel ist. Ich glaube, wenn man sich oft wünscht, dass Gott sagt, was man tun soll, wenn man sich das wünscht und sich überlegt, Moment, dass man sich noch nicht überlegt hat, was passiert, wenn Gott wirklich redet. Was wäre, wenn Gott was mit dir vorhat, das im Moment überhaupt nicht in deiner Vorstellungswelt liegt? Was ist, wenn du überhaupt nicht BWL studieren sollst, sondern eine Ausbildung zum Altenpfleger machen? Was ist, wenn du nicht in Teilheim eine Erzieherinnenstelle annehmen sollst, sondern in Toronto? Was wäre, wenn dein Name Jonathan Schmidt wäre? Bist du bereit, wenn Gott dir was ganz anderes aufs Herz legt, als das, was du so im Blick hattest? Bist du bereit, auf Gottes Reden, auf seine Wünsche wirklich einzugehen? Nicht Jonathan, sondern Jona, und zwar der Prophet aus der Bibel, aus dem Alten Testament, der hat so eine Situation erlebt, dass Gott zu ihm geredet hat, ihm ganz genau gesagt hat, was zu tun ist. Ich lese die Stelle mal vor, sie kommt auch oben. Das Wort des Herrn erging an Jona, den Sohn von Amittai. Gott sagte zu ihm, geh nach Ninive, der großen Stadt, und kündige ihr mein Strafgericht an. Ich kann nicht länger mit ansehen, wie böse die Leute dort sind. Jona machte sich auf den Weg, aber in die entgegengesetzte Richtung. Er wollte nach Tarsis in Spanien fliehen, um dem Herrn zu entkommen. In der Hafenstadt Jaffa fand er ein Schiff, das dorthin segeln sollte. Er bezahlte das Fahrgeld und stieg ein. Also Jona bekam das, was sich viele so sehr wünschen. Eine klare Ansage von Gott, was er tun soll. Und er wollte nicht. Das ist erstmal auch verständlich, wenn man so in die Geschichte damals ein bisschen reinguckt. Ninive war die Hauptstadt des Assyrischen Reiches. Das waren die Feinde von Israel. Und die Assyrer gingen damals mit ihren Feinden nicht gerade zimperlich um. Wenn Jona dort hingeht, wusste er, er riskiert seinen Kopf. Vielleicht hat er sich gedacht, hey, soll Gott doch sein Strafgericht durchziehen? Das muss man doch vorher nicht ankündigen. Wen kümmern die Assyrer? Da hinzugehen und zu predigen, war dem Jona irgendwie eine Nummer zu groß. Und er sucht erstmal Abstand. Was passiert, wenn Gott zu dir redet? Bist du bereit? Bist du bereit, dich auf das Reich Gottes einzulassen? Ich will euch keine Angst machen oder davon abhalten, Gott um seinen Willen zu bitten. Aber sei dafür offen, wenn was Unerwartetes kommt. Und glaub trotzdem, dass Gott dich einen guten Weg führt. Jona ging irgendwann dann doch und in Ninive ist eine Erweckung ausgebrochen. Und die Leute haben sich wirklich verändert. Wenn Gott redet oder auch wenn er nicht redet und du musst selbst überlegen, was du tust, entscheide dich, übernimm Verantwortung, sei bereit und glaube. Entscheide dich, übernimm Verantwortung, sei bereit und glaube. So, das alles bisher waren irgendwie Vorbemerkungen. Und jetzt soll es darum gehen, was manche vielleicht von euch ganz arg interessiert. Wie redet jetzt Gott? Wie ist es? Höre ich wirklich eine Stimme? Wie genau läuft es ab und wie kann ich machen, dass Gott zu mir redet? Wenn wir sagen, dass Gott zu uns redet, dann bedeutet es nur in den allerseltensten Fällen, dass wir eine Stimme hören. Ich habe ganz ehrlich auch noch nie erlebt, dass wenn Gott rede, dass da gleichzeitig dann ein Erdbeben kam oder Engel irgendwie so Hintergrundgesang noch dazu lieferten. Wenn Gott redet, dann passiert es oft als innerer Eindruck, ein Flüstern im Herz. Das passiert durch eine Gewissheit, die man plötzlich und unbegründet hat. Manchmal schenkt Gott ein Bild vor Augen, mit dem er irgendwas sagen will. Manchmal schenkt er auch Träume. Aber meistens ist es eben dieses das kleine, das leise Flüstern in deinem Herz. Das Schwierige an der Sache ist, zu unterscheiden. Kommt es jetzt von Gott oder spielen mir gerade meine Wünsche und meine eigenen Gedanken irgendwie einen Streich? Es ist manchmal leichter, das zu unterscheiden, weil Gott gerade sehr deutlich redet. Und manchmal ist es eben schwerer, weil man so mit eigenen Gedanken kämpft oder die sich da einmischen. Und es wird immer gelten, du bekommst keine schriftliche Garantie dafür, dass ein Reden wirklich von Gott kommt. Das kann dir niemand garantieren. Aber es wird passieren, dass du es glaubst, dass du dir sicher bist. Wichtig ist auch, man kann lernen, Gottes Stimme zu hören, besser zu verstehen und auch besser zu unterscheiden. Und ihr werdet aber auch merken, es gibt Menschen, die da begabter sind und manche, die sich da schwerer tun. Ich will euch jetzt einfach ein paar grundlegende Hilfen geben, wie ihr besser Gottes Reden hört und versteht. Der erste Punkt und vielleicht auch der entscheidendste, lies Bibel. Wurde hier vielleicht schon öfters gesagt, aber man muss es eigentlich immer wieder sagen, weil es wichtig ist. Ich muss es auch mir immer wieder sagen, weil die Bibel Gottes Wort ist. Weil du beim Bibellesen Gott besser kennenlernst. Weil uns Gott darin zeigt, wer er ist, was er über dich denkt, Er zeigt, wie sehr er dich liebt. Und er zeigt, was er von uns wünscht. Wie ein Leben aussieht, das ihm gefällt. Und du wirst merken, wenn du in der Bibel liest, wie das in dir lebendig wird. Du wirst merken, dass das, was ich am Anfang gesagt habe, Nachfolge, du wirst lernen, wie das in der Bibel aussieht, was das bedeutet. Und es wird auch in deinem Leben mehr und mehr Wirklichkeit werden. Bis dahin ist es noch relativ allgemein im Bibellesen, aber es wird auch noch persönlicher für dich. Nämlich insofern, dass dir Bibelverse einfallen, in bestimmten Momenten, in bestimmten Situationen, die plötzlich genau passen auf deine Situation in diesem Moment. Oder auch, dass du merkst, hey, der Bibelvers, den soll ich jetzt der und der Person sagen. Irgendwie scheint er zu passen. Das ist eine Art, wie Gott redet, dass er dir Bibelverse in den Kopf gibt, dich daran erinnert. Aber dazu ist es eben wichtig, Bibel zu lesen, weil wenn du keine Bibelverse kennst, kann er dir keine in Erinnerung rufen. Wir kommen wieder zu Russland. Während meiner Bibelschulzeit durfte jeder von uns ein Auslandspraktikum machen. Und ich hatte mir auch so ein, zwei Länder gewünscht, die ich recht cool fand. Und dann durfte ich nach Russland. Und ich war erstmal ziemlich enttäuscht. Also wir haben uns da getroffen und es wurde jedem gesagt, so wie es aussieht, was geplant ist. Und ich ging da raus und ich war echt, oh Mann. Und dann plötzlich kommt mir der Bibelvers, freut euch. Und abermals sage ich, freut euch. Und es war plötzlich der Moment, wo ich wusste, hey, ich kann mich auf Russland freuen. Ich glaube, das wird richtig, richtig gut. Ich habe keine Bedenken mehr gehabt und war auch nicht mehr traurig. Ich war gespannt und es wurde dann auch richtig, richtig gut. Und ich werde jederzeit wieder hingehen. Die Bibel ist auch deshalb wichtig, weil du lernst, wenn Eindrücke oder wenn irgend so ein leises Flüstern kommt, damit du das beurteilen kannst. Wenn du verstehst, wer Gott ist, wie er denkt, dann kannst du manches, was vielleicht so an Gedanken kommt, gleich sagen, oh, das ist wahrscheinlich nicht von Gott. Wenn du mir erzählst, Gott hat zu dir gesagt, du sollst Lotto spielen, würde ich schon misstrauisch werden und sagen, oh, da hat sich vielleicht auch deine eigenen Wünsche, deine Vorstellungen da irgendwie reingemischt. Wenn Gott zu uns redet, wird er niemals was sagen, das dem entspricht, was in der Bibel steht. In den letzten 2000 Jahren hat er immer wieder bestätigt, was da steht, durch das, wie er in der Geschichte gehandelt hat. Er widerspricht sich nicht selbst. Der nächste Punkt nach dem Bibellesen, wahrscheinlich genauso entscheidend und wichtig, bete. Auch der Punkt ist in mehrerer Hinsicht wichtig. Zum einen, was denkst du, wenn du nicht mit Gott redest, redet Gott mit dir? Ich glaube, es gehört immer ein bisschen zusammen. Ich erzähle Gott, was mir auf dem Herzen liegt, was ich erlebt habe, wie es mir damit geht. Und ich sage ihm auch, was ich mir wünsche. Und ich bin dann eben auch offen, dass er mit mir redet. Und ich bitte ihn, dass er zu mir redet. Und als dritter Punkt, hör zu. Es ist eine wichtige Übung, eine gute Übung beim Beten, auch einfach mal aufhören zu reden und einfach mal still zu sein. Nicht sofort die Gedanken kreisen lassen, sondern einfach mal still zu sein und hören, ob Gott was zu sagen hat. vielleicht kommen so Eindrücke, vielleicht kommen plötzlich Gedanken, wo du merkst, oh, das ist nicht irgendwie, das war jetzt mein Gedankenlauf und dann bin ich hier gelandet, sondern was Plötzliches, wo du merkst, hey, das ist jetzt vielleicht irgendwie von außen gekommen, das hat vielleicht jetzt wirklich Gott dir gegeben. Das ist eine Sache, wie man oft gut unterscheiden kann, ob Reden wirklich von Gott kommt. Dass es nicht irgendwie dein Gedankengang war, der dorthin geführt hat, sondern dass es was Plötzliches ist, das so einfach kam. Du hast Gott gefragt und er hat dir einen Gedanken gegeben, der neu ist. Mit einer Zeit, wenn du das öfters machst, beim Beten so zuzuhören, dann funktioniert es auch immer besser. Du wirst auch merken, wie du nur so zwischendrin betest und Gott plötzlich zu dir redet. Und du wirst vielleicht irgendwann auch merken, dass Gott dich anspricht, obwohl du gerade gar nicht gebetet hast. Mir ist es mal passiert, ich habe gerade irgendeinen Blödsinn gemacht. Das war eine Kleinigkeit, ich weiß gar nicht mehr was. Wahrscheinlich bin ich einen falschen Weg gelaufen, obwohl ich gewusst habe, ich muss eigentlich andersrum laufen. Irgend sowas, keine Ahnung. Und ich sage zu mir, ach, ich Depp. Und plötzlich sagt Gott zu mir, nein. Das war für mich total überraschend in dem Moment, weil es war von mir ja nur so eine Floskel. Ich habe das ganz oft gesagt, wenn mir irgendwas Blödes passiert ist. Und plötzlich spricht da Gott in die Situation rein. Und ich merke, oh, ja, stimmt. Ich bin kein Depp, ich brauche mir das so auch nicht zu sagen. Gott liebt mich und ich mag mich eigentlich auch. Okay, wir haben die Punkte: Bibel lesen, beten, hören. Und nächster Punkt, und der spielt immer mit rein: sei ehrlich. Sei ehrlich zu Gott. Sei ehrlich zu dir selbst. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, um Gottes Reden von deinen Gedanken und deinen Wünschen zu unterscheiden. Wieder dieses Beispiel mit dem Lotto-Spielen. Sei ehrlich zu dir selbst und was du willst. Du kannst dir die verrücktesten Sachen einreden und wirklich glauben, dass Gott das zu dir gesagt hat, weil genau dieses vielleicht dein Wunsch war. Lern zu unterscheiden. Sei ehrlich zu Gott und zu dir selbst, was deine Wünsche sind und was Gottes Wünsche sind. Vielleicht hat Gott schon längst zu dir geredet und du hast noch gar nicht gemerkt. Vielleicht hast du Wünsche, Träume, wo du immer nur sagst, ach, es ist ja nur ein Traum und so eine alte Idee, aber was will Gott von mir haben? Und vielleicht ist dieser Wunsch, dieser Traum schon längst Gottes Reden in deinem Herz. Glaubst du, dass Gott auch der Schöpfer deiner Träume ist? Kannst du dir vorstellen, dass schon vielleicht seit deiner Geburt oder deiner Kindheit Gott was in dich reingelegt hat, weil er etwas mit dir vorhat? Was willst du eigentlich mit deinem Leben anfangen? Was ist dein Wunsch? Vielleicht habt ihr auch schon mal so einen Gabentest mitgemacht, wo man so Fragen ausfüllt, um rauszufinden, was kann ich eigentlich gut? Liegt man gerade in der Zeit? Oh. Ja. Ja, ich komme schon irgendwie zum Ende. Wo war ich? Genau, Gabentest. Und das Interessante ist, dass viele Gaben, wo man so rausfinden soll, was man vielleicht gut kann, dieser Test dir zeigen soll, obwohl du die Gaben nie ausprobiert hast. Und die Tests oft in die Richtung gehen, was würdest du gern machen, was sind deine Vorstellungen? Weil oft unsere Wünsche auch in die Richtung gehen, wo vielleicht noch verborgene Talente sind. Schüttel deine Wünsche und deine Träume nicht einfach zur Seite. Vielleicht ist da eine Berufung Gottes dahinter. Und Gott redet auch in der in dem er wirkt. Vielleicht macht Gott mal, du hast was vor und Gott macht eine Tür zu und da geht was nimmer. Oder macht an einer anderen Stelle eine Tür auf und du merkst, hey, das wäre noch eine Möglichkeit. Bitt ihn drum, dass er das macht, aber hör trotzdem zu. Verlass dich nicht auf die Sachen, die einfach so passieren und dann sag, oh, Gott hat Türen auf und zugemacht, sondern bet auch für die Sache. Nicht das, was einfach passiert, ist auch immer Gottes Willen. Vielleicht will er, dass du da kämpfst, bis die Tür da aufgeht und da plötzlich Dinge möglich werden. Bleib offen für sein Reden. Nur weil keine Katastrophen passieren und dir jeden Weg versperren, heißt nicht, dass du dich auf dem richtigen Weg befindest. Bete drum, es wirklich zu erleben, zu hören, zu wissen, ob es gut ist. Und sei dir auch immer deiner Freiheit bewusst. Wenn du Gottes Kind bist, dann führt er dich nicht auf einem engen Pfad mit Stacheldrahtzaun links und rechts, sondern Gott befreit dich zur Freiheit. Wenn du in einer Sache mal nicht Gottes Willen getan hast, vielleicht weil du ihn nicht wusstest oder du wusstest ihn, dann heißt es nicht, dass du ab sofort außerhalb von Gottes Willen lebst. Gott hat noch einen Plan B und einen Plan C und einen Plan D. Und das sind gute Wege. Und geh den Nächsten, den er für dich vorgesehen hat. Und such den Frieden. Du wirst merken, wenn du eine Entscheidung getroffen hast oder einen Weg gehst, wo du dir vorher unsicher warst und Gott will, dass du den Weg gehst, dann kriegst du einen inneren Frieden und weißt, es ist gut. Dann wirst du dich danach nicht noch lange rumplagen, oh, und ist es wirklich richtig, sondern Gott spricht oft durch so einen inneren Frieden, den er dir gibt. Ja, jetzt komme ich zum Schluss. Ich möchte euch noch einen Bibelvers mitgeben, der für mich einer von meinen Liebsten ist und der eben in der Situation auch ganz viel ausdrückt, aus Psalm 32. Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Gott führt dich. Mit seinen Augen leiten heißt auch, wenn du ihn besser kennenlernst, dann funktioniert es wie bei einem alten Ehepaar, wo der eine einfach weiß, was der andere will. Das heißt auch, dass du mehr und mehr die Welt mit Gottes Augen siehst. Und du siehst einen Zustand und du weißt, okay, da möchte Gott, dass ich was tue, da möchte Gott, dass ich was verändere. Nimm diese zwei Dinge mit nach Haus, wenn er sonst nichts mit nach Haus nimmt. Sei dir deiner Freiheit bewusst und streb nach seiner Stimme, strebe danach, sein Wort zu hören. Die Band kann schon nach vorne kommen. Ich spreche noch ein Gebet. Vater, du weißt, wie schwer uns es manchmal fällt, Entscheidungen zu treffen, die Verantwortung zu übernehmen und nach vorne zu gehen. Und es ist mir so wichtig, deinen Willen zu tun. Und ich weiß, dass du einen guten Weg hast und dass du viel, viel weiter blickst, als wir es können. Und ich bitte dich, dass du uns einen Fingerzeig gibst, dass du uns zeigst, welches ein guter Weg ist und dass du uns zeigst, wofür für uns eine ganz besondere Berufung ist. Ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, dass wir unterscheiden können, dass du uns lehrst, deine Stimme zu hören und auch zu wissen, das ist deine Stimme, dass du uns den Mut gibst, deine Wege auch zu gehen und dass du uns Frieden gibst, wenn wir deine Wege gehen. Ich möchte dich bitten, dass du uns segnest und dass du uns vorangehen lässt, dass du uns hilfst, an deinem Reich mitzubauen. Amen.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.